Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Herbst-Konjunkturumfrage von Nordmetall und zur Entwicklung der Industrietransformation vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage von Bund und Ländern. Mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Fangen wir mal in eigener Sache an. Es gibt eine Herbstkonjunkturumfrage auch in diesem Jahr von Nordmetall und befreundeten Arbeitgeberverbänden. Diesmal hat die einen massiven Vertrauensverlust der Arbeitgeber in Politik und Staat dokumentiert, aber auch in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, oder?
Genauso ist es. Noch nie waren so viele Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie so unzufrieden mit der Politik, mit der Höhe der Arbeitskosten und mit dem Ausmaß des Fachkräftemangels. Und noch nie haben so viele Unternehmen Produktionsverlagerungen ins Ausland geplant.
Was heißt das denn in Zahlen?
65% der norddeutschen Betriebe beklagen, dass sich die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland in den vergangenen 6 Monaten verschlechtert habe. Das ist der zweithöchste Wert innerhalb von 7 Jahren. Neue Gesetze wiederum bewerten 52% als erschwerende Wirtschaftsfaktoren. Das sind mehr als doppelt so viele Firmen wie im Frühjahr 2022. Und 85% ordnen die hohen Arbeitskosten als schwere Last für die norddeutsche M&E-Industrie ein. Auch das ist wieder leider ein Höchststand.
Und in Sachen Fachkräftemangel und Produktionsverlagerung hat sich was ergeben?
Auch hier haben wir erschreckende Zahlen. 71% bewerten den Arbeitskräftemangel als erheblichen Negativfaktor und 21% planen als Reaktion Produktionsverlagerung ins Ausland. Gut 5-mal mehr als vor 10 Jahren, auch dies wieder ein Höchststand.
Es haben ja 170 Unternehmen mit rund 108.000 Beschäftigten aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen im September und Oktober an der Umfrage teilgenommen. Das Ganze ist also ziemlich repräsentativ. Worauf führen Sie die Ergebnisse zurück?
Das ist leider relativ schlicht und einfach. Es sind die schlechten Rahmenbedingungen. Die Digitalisierung stockt, die Infrastruktur ist zum Teil marode, die öffentliche Verwaltung arbeitet nicht effizient, das Aktivieren von Arbeitskräften verläuft schleppend, ebenso der Ausbau der erneuerbaren Energien. Steuern, Abgaben, Energiekosten steigen. Ich denke, da ist es wirklich kein Wunder, dass zunehmend Investitionen in den Standort Deutschland ausbleiben. Und deshalb warnen wir ja auch schon seit geraumer Zeit vor einer Deindustrialisierung. Und dieser Prozess lässt sich eben nur bremsen oder umkehren, wenn sich die eben genannten Rahmenbedingungen möglichst schnell und möglichst nachhaltig verbessern.
Nun ist die Lage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Schattenhaushalten des Bundes und die daraus erwachsene Haushaltskrise ja nochmal komplizierter geworden. Was erwarten Sie denn von der Politik jetzt?
Ja, das war wirklich ein dramatischer Weckruf, ein drastischer Weckruf. Und nach diesem Weckruf muss die Politik in Bund und Ländern, so denke ich, sich einer echten Aufgabenkritik unterziehen. Sie muss sich fragen, welche Ausgaben tatsächlich notwendig sind und dann auch dauerhaft aus den Haushalten finanziert werden müssen, welche Herausforderungen eher zeitlich befristet sind, aber vielleicht so groß, dass sie möglicherweise auch durch Sondervermögen jenseits des normalen Haushalts gelöst werden müssen. Und dann muss man sich natürlich fragen, wo das Geld nur dazu dient, Probleme zu verkleistern, die man sich selbst geschaffen hat. All das muss die Politik jetzt aus meiner Sicht sortieren und dann eben Prioritäten setzen. Denn eine Botschaft ist für mich ganz klar, anything goes, das wird es in Zukunft nicht mehr geben.
Wo soll man denn den Rotstift jetzt ansetzen? Die FDP, aber auch die Union haben ja vor allem den Sozialetat im Blick.
Ja, ich werbe sehr dafür, dass wir jetzt nicht sofort in die üblichen Reflexe verfallen, so nach dem Motto, das bürgerliche Lager fordert jetzt Einsparungen im Sozialbereich, das linke Lager fordert höhere Steuern für die Reichen. So holzschnittartig sollten wir nicht argumentieren und lieber etwas genauer hinsehen. Aber nehmen wir zum Beispiel den Sozialetat. Von den wirklich massiven Steuereinnahmen des Staates in Deutschland wird mehr als die Hälfte für das Soziale ausgegeben. Da ist sicherlich einiges an Sparpotenzial drin. Aber ganz wichtig ist mir zu sagen, es geht jetzt nicht darum, irgendwie Renten zu kürzen oder das Existenzminimum in Frage zu stellen. Aber zum Beispiel in der jetzigen Zeit des Fachkräftemangels müssen wir doch genau hinsehen, ob Leistungen nicht am Ende kontraproduktiv wirken. Und so ein Beispiel ist die Rente mit 63, die kommt vor allem Gutverdienern zugute. Die entzieht dem Arbeitsmarkt mehrere hunderttausend Facharbeiter, die wir dringend benötigen. Und ähnlich ist es beim Bürgergeld für Zugewanderte oder für Erwerbslose. Je höher das für diese Personengruppen wird, umso geringer sind ganz zwangsläufig deren Anreize, eine Arbeit aufzunehmen. Und solche Prämien für die Stilllegung von Arbeit können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Jetzt werden ja die Sozialdemokraten sicherlich argumentieren, dass auch die Wohlhabenden ihren Beitrag leisten müssen in einer solchen Krise. Und Rot-Grün gemeinsam pocht ja weiter auf Unterstützung der energieintensiven Unternehmen, warnt auch vor einem Kahlschlag. Ist das alles aus der Luft gegriffen?
Nein, absolut nicht. Die Sorgen vor einem dauerhaften Verlust der energieintensiven Unternehmen sind aus meiner Sicht absolut real. Und deshalb muss man leider sagen, führt wohl an einer befristeten Unterstützung dieser Betriebe auch keinen Weg vorbei. Ich sage leider, weil wir uns klar machen sollten, dass wir hier am Ende eigentlich nur Symptome kurieren und dass die Ursache des Übels eigentlich in einer verfehlten Energiepolitik liegt, die den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat. Anstatt zunächst den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und dann erst, wenn ein ausreichendes Angebot an grüner Energie bereitsteht, dann die Unternehmen zum Ausstieg aus der fossilen oder aus der Kernenergie zu zwingen, hat die Politik zuerst den Energiemangel verschärft und dann nach Steuermilliarden gerufen, um diese selbst herbeigeführten Probleme wieder zu mildern, zu lindern.
Gilt das denn jetzt auch für die Bürgerinnen und Bürger?
Ja, aus meiner Sicht zeigt sich dieser Webfehler der Politik auch im Privaten. Wenn ich zum Beispiel das Heizen teurer mache, damit die Menschen Energie sparen sollen, ihnen dann aber aus Sorge vor einer zu hohen Belastung wieder ein sogenanntes Energiegeld zurückgebe, dann wird sich natürlich am Verhalten der Menschen überhaupt nichts ändern, da sie die Mehrkosten durch dieses Energiegeld auch kompensiert bekommen. Oder wenn ich die Benzinpreise erhöhe, damit die Menschen weniger Auto fahren, aber dann nicht zuerst den ÖPNV oder das Angebot der Bahn ausbaue, dann schaffe ich überall nur Verdruss. Und das zeigt für mich eigentlich, dass dieses Denken, dass die Politik quasi von heute auf morgen einfach den Schalter umlegen kann und dann auf grüne Energien umsteigen, dass das nicht funktionieren kann, sondern wir müssen erstmal die Basis dafür schaffen, dass die Menschen und die Betriebe eine echte Alternative haben. Also wir hätten schon vor Jahren beim Ausbau der Erneuerbaren, beim Anbringen von Wallboxen, von Photovoltaikanlagen das sogenannte Deutschland-Tempo benötigt, aber das hat weder jetzt die Ampelregierung noch die vorherige Große Koalition geschafft und das rächt sich eben jetzt.
Nochmal zurück zur Haushaltspolitik. Welche Maßnahmen könnten das Desaster denn jetzt heilen?
Wenn man das so genau wüsste, also den Stein der Weisen, den hat vermutlich noch keiner gefunden. Aber ich denke, was klar sein sollte, ist, dass es mit einer Politik auf Pump oder einer Geldbeschaffung auf Vorrat so nicht weitergehen kann. Die Politik muss, so liest sich ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Politik muss dem Wähler, also uns Steuerzahlern, jedes Jahr aufs Neue erklären, welches Geld sie von uns haben möchte und wofür sie es denn gerne verwenden will. Und dann kann man über diese unterschiedlichen Verwendungen auch in der Politik streiten.
Der Bundeswirtschaftsminister und seine Länderkollegen halten ja an den Milliardenförderungen fest, die aus den verschiedenen Bundesfonds zur Transformation der Industrie vorgesehen waren. Gut so?
Naja, ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür, dass man insbesondere auch mit Blick auf die Lage im Osten vor den drei Landtagswahlen im nächsten Jahr natürlich weiter an den Ansiedlungsprojekten festhalten möchte. Allerdings haben andere Bundesländer auch große Konzerne angelockt, ohne dass dafür Milliardensubventionen geflossen sind. Vielleicht wäre das Geld auch in einer massiven Förderung von Wissenschaft und Forschung besser angelegt, so wie wir es ja in der Corona-Krise gesehen haben, oder in einer breiten Entlastung des Mittelstands. Ich denke, die staatlichen Mittel sollten vor allem für echte Transformationsinvestitionen bereitgestellt werden, also jenen Unternehmen helfen, die sich schon auf den Weg in eine veränderte ökologische, digitale und demografische Zukunft machen wollen, die dabei aber Unterstützung benötigen. Und erst wenn die, ja man muss schon sagen, ausgeuferten Aufgaben des Staates und auch die zum Teil kontraproduktiven öffentlichen Ausgaben, wenn die zurückgefahren wurden und wenn dann das Geld trotzdem noch nicht ausreicht, um diese Transformationsinvestitionen zu finanzieren, dann kann man vielleicht über eine neu definierte Schuldenbremse sprechen.
Vielen Dank, das waren Nordmetall-Standpunkte, der Politik-Podcast der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im Dezember 2023.